NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 1948. Die Proklamation der Demokratischen Volksrepublik Korea.
Das Bild des Tages.
President Trump and North Korea's leader Kim Jong-un are meeting and shaking hands. You are watching.
Eine Geste für die Geschichtsbücher. Noch vor kurzem.
Sul crepitement des
flashs. Donde van a firmar un documento.
Das war absolut historisch. Das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass ein amtierender Präsident der USA sich mit einem amtierenden Führer Nordkoreas getroffen hat. Auch wenn es in Singapur war, aber das spielt ja keine Rolle. Das wird es auch nie mehr geben. Also es gibt nur ein erstes Mal.
Der erste Handschlag noch mit angestrengter Miene.
Die Staatsflaggen erstmals Seite an Seite. Dabei gehen die beiden erst noch, und das ist spürbar, auf persönliche Tuchfühlung.
Der 12. Juni 2018 wird in die Geschichtsbücher eingehen. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong-un vereinbaren bei ihrem Treffen, den jahrzehntelangen Atomstreit beizulegen. Rüdiger Frank, Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien.
Die nordkoreanische Führung hat seit vielen, vielen Jahren versucht, ein solches Treffen zu erreichen. Die Amerikaner haben immer Nein gesagt, haben immer gesagt, das tun wir erst dann, wenn ihr euch denuklearisiert habt, weil die Amerikaner solche Gespräche als eine Belohnung angesehen haben. Und eine Belohnung gibt es nur nach erfolgter Leistung. Und die Nordkoreaner haben immer gesagt, nein, das geht so sicherlich nicht. Wir können gerne darüber reden, über all die Wünsche, die ihr habt, aber dazu müssen wir uns treffen. Und Donald Trump hat tatsächlich diese Haltung seiner Vorgänger einfach beiseite gewischt, hat sich mit Kim Jong-un getroffen. Und seit vielen, vielen Jahren haben wir jetzt erstmalig wenigstens den Hauch einer Chance, einige der Probleme, die es da in Nordkorea und auf der koreanischen Halbinsel gibt, zu lösen.
Korea, das Land der Morgenstelle. Seit 1910 eine japanische Kolonie. Die Besatzer verschleppen koreanische Männer zur Zwangsarbeit nach Japan. Koreanische Frauen müssen sich in den Bordellen von Tokio und Kyoto prostituieren. Die koreanische Sprache ist verboten. Korea ist offiziell ein Teil Japans. Koreanische Männer müssen in der japanischen Armee dienen. Als Achsenmacht und Verbündeter von Deutschland und Italien kämpft Japan seit 1940 um die Vorherrschaft im Pazifik. 1943 treffen sich die Alliierten zu einer Konferenz in Kairo. Sie beraten darüber, wie der Zweite Weltkrieg im Pazifik beendet werden kann und was nach der Kapitulation Japans mit Korea geschehen soll.
Es gab ja viel zu klären im Zuge des Zweiten Weltkrieges, wo man welche Grenzen zieht und wer welche Einflussbereiche bekommt. Und Korea war da nicht so fürchterlich wichtig.
Immerhin sprechen US-Präsident Roosevelt, der britische Premier Churchill und Chinas Regierungschef Chiang Kai-shek davon, zu gegebener Zeit ein freies und unabhängiges Korea zu schaffen.
Eingedenk der Versklavung des koreanischen Volkes.
Ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern an den Tag, als die Nachricht kam, dass die USA eine Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat.
Drei Tage später, am 9. August 1945, werfen die Amerikaner eine weitere Atombombe über Nagasaki ab. Japan kapituliert am 15. August 1945. Vor allem in Korea ist der Jubel groß. Immerhin hatten ihnen die Alliierten zu gegebener Zeit die Unabhängigkeit versprochen.
Nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, da hätte man annehmen sollen, dass Korea letztlich eine der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ist, mehr oder weniger direkt oder indirekt. Aber das Gegenteil war der Fall. Korea wurde geteilt. Deutschland wurde geteilt, weil wir ja den Zweiten Weltkrieg letztlich begonnen haben in Europa, Korea aber nicht. Das heißt, die Teilung Deutschlands konnte man historisch noch einigermaßen nachvollziehen, die Teilung Koreas überhaupt nicht.
Am 8. August 1945, noch vor der Kapitulation Japans, marschiert Stalin mit seiner Roten Armee in den Norden Koreas ein. Die Amerikaner zögern noch. Außenministerium und Kriegsministerium sind sich nicht einig. Der spätere US-Außenminister Dean Rusk ist damals Stabsoffizier in Südostasien.
Das Außenministerium wollte, dass wir so weit wie möglich im Norden Richtung chinesische Grenze vorrücken sollten. Aber das wollte die Armee nicht, weil ihre Truppenstärke dafür nicht ausreichte, falls sie in Konflikt mit den Russen oder noch kämpfenden japanischen Truppen kommen würden. Und so wollte die Armee erstmal gar nicht auf das koreanische Festland, um die japanische Kapitulation entgegenzunehmen.
In der Nacht vom 11. auf den 12. August 1945 haben Dean Rusk und ein Offizierskollege genau 5 Minuten Zeit, die Korea-Frage zu lösen.
Der Kompromiss war dann am Ende, dass wir zumindest einen Brückenkopf auf der koreanischen Halbinsel haben sollten, als eine Art symbolische Präsenz. Und 2 Offiziere, Charles Bonesteel und ich, der im Übrigen ein alter Studienfreund von mir war, sind dann in einen Nachbarraum gegangen und haben eine Karte der koreanischen Halbinsel studiert.
Um dann eine möglichst akzeptable Trennlinie der Einflussbereiche der Sowjetunion und der USA zu finden, dann haben die auf die koreanische Halbinsel geschaut, haben diesen Strich dort gesehen und festgestellt, ah ja, das ist der 38. Breitengrad, passt.
Wir guckten also auf die Karte und dachten, es wäre schon gut, wenn Seoul, die Hauptstadt Koreas, in unsere Besatzungszone fallen würde.
Das hat ihnen gut gefallen, weil damit ist die Hauptstadt in der amerikanischen Zone gewesen und da haben sie das vorgeschlagen, das wurde akzeptiert und das war's. Und das muss man, glaube ich, als allererstes verstehen, dass die Koreaner sich nach wie vor überhaupt nicht mit der Teilung abfinden können. Sie verstehen es nicht, sie sehen es als Ausdruck einer ungerechten Großmachtpolitik, der sie zum Opfer gefallen sind.
Der 38. Breitengrad durchschneidet Flüsse, Straßen, Eisenbahnlinien. Er trennt Familien, er teilt das Land wirtschaftlich. Traditionell ist der Süden Agrarland, der Norden reich an Bodenschätzen. In der sowjetischen Besatzungszone leben etwa 9 Millionen Menschen, in der amerikanischen rund 21 Millionen. Der Versuch der Vereinten Nationen, die Koreaner im Mai 1948 selbst über ihre Zukunft abstimmen zu lassen, scheitert. Bei den Wahlen im Süden kommt es zu Ausschreitungen. Es gibt Tote und Verletzte. Mehr als 10.000 Menschen werden verhaftet. Der Norden lässt erst gar nicht wählen.
Die ursprüngliche Idee war eine gemeinsame Treuhandschaft, aus der man dann die Koreaner nach sage und schreibe 50 Jahren, war zunächst mal der Plan, entlassen würde in die Selbstständigkeit. Das hat man dann auf 5 Jahre verkürzt und konnte man sich natürlich am Ende nicht einigen, weil der Kalte Krieg begonnen hat, auf sowas wie eine gemeinsame Regierung. Und in der Konsequenz hat sich dann zunächst die Republik Korea oder Südkorea gegründet am 15. August 1948. Und dann am 9. September 1948 die Demokratische Volksrepublik Korea oder Nordkorea. Und seitdem stehen die beiden sich feindlich gegenüber.
In Südkorea wird Lee Sing-man Regierungschef. In Nordkorea Kim Il-sung zum mächtigsten Mann. Der Guerillakämpfer hatte gegen die Japaner Widerstand geleistet und war später mit seinen Truppen nach Russland vertrieben worden.
Die Russen haben ihn unterstützt in der Hoffnung, dass der junge Mann, der auch ja, Russisch konnte, dass dieser Mann sozusagen ihr Stellvertreter im Norden Koreas oder in ganz Korea sein könnte. Sie hatten geglaubt, ihn manipulieren zu können und haben dann zu spät gemerkt, dass sie sich darin geirrt haben.
In Nordkorea schaltet Kim Il-sung nach und nach seine Gegner aus. Es entsteht ein beispielloser Führerkult. Und Ende Juni 1950 überschreitet Kim Il-sung mit seinen Truppen den 38. Breitengrad und marschiert in Südkorea ein. An seiner Seite nun das kommunistische China, das seit dem 1. Oktober 1949 von Mao Zedong regiert wird. Stalin hatte Kim zuvor eine Absage erteilt.
Falls euch die Amerikaner niedermachen, werde ich keinen Finger rühren. Ihr müsst Mao um Hilfe bitten.
Die Verbündeten im Westen, allen voran die USA, kämpfen auf der Seite Südkoreas. Es ist der erste heiße Krieg inmitten des aufziehenden Kalten Krieges.
Und dieser Wettstreit der Systeme Ost gegen West hat eben dort in Korea stattgefunden. Und beide Systeme, die Amerikaner im Süden, die Russen im Norden, wollten zeigen, dass ihr jeweiliges System, ihre Gesellschaftsordnung überlegen ist. Und damit gab es massive Wirtschaftshilfen und das hat Kim Il-sungs Macht auch sehr stark unterstützt.
We have stopped the shooting. That means much to the fighting men and their families.
Im Koreakrieg starben geschätzt 4 Millionen Menschen, Soldaten, Zivilisten, auf beiden Seiten. Er endet im Juli 1953 mit einem Waffenstillstandsabkommen, das bis heute gilt. Der 38. Breitengrad bleibt die Grenze zwischen Nord und Süd. Der Nordkoreaner Kim Il-sung löst sich nach und nach von seinen alten Verbündeten. Er geht von 1953 an seinen eigenen Weg.
Was Kim Il-sung gemacht hat, war in dem Moment, wo Stalin gestorben war und die Destalinisierung unter Khrushchev stattgefunden hat, hat er sich langsam von den Russen abgekoppelt.
Kim Il-sung entwickelt eine eigene Ideologie, die er Juche nennt. Eine Mischung aus Sozialismus und koreanischem Nationalismus.
Das kommt bei den Menschen ganz gut an. Weil nämlich Nationalismus, Patriotismus, also stolz zu sein, Koreaner zu sein, alles zu tun, um zu verhindern, dass das Land wieder seine Unabhängigkeit verliert. Das unterschreibt ihnen ein jeder Koreaner, sogar die Koreaner im Süden. Und das hat Kim Il-sung sehr, sehr geschickt geschafft, diesen starken patriotischen Sinn, der den Koreanern innewohnt, mit seiner eigenen Person, mit seiner Herrschaft zu verknüpfen. Das ist letztlich auch das Erfolgsrezept, das dazu führt, dass Nordkorea im Gegensatz zu all den anderen sozialistischen Ländern im Ostblock, mit Ausnahme der Volksrepublik China, heute noch existiert.
Diktator Kim Il-sung begründet 1948 eine Familiendynastie. Als er 1994 stirbt, führt sein Sohn Kim Jong-il die Regierungsgeschäfte weiter. Seit dessen Tod im Dezember 2011 ist sein Sohn Kim Jong-un an der Macht.
Interessant vielleicht zu wissen, für jemanden, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt, nicht ein einziges Mal, nirgends, weder schriftlich noch mündlich, ist erwähnt worden, dass Kim Jong-il der Sohn von Kim Il-sung ist. Das muss man einfach auch mal gesagt haben. Es wird angedeutet. Ne? Es ist die Rede von der revolutionären Blutlinie von Paektusan. Das ist dieser Vulkankrater, der so als heiliger Berg der Revolution gilt. Aber Sie werden nirgends sehen, Kim Jong-il, der älteste Sohn von Kim Il-sung, hat das und das getan. Oder Kim Jong-un, der jüngste Sohn von Kim Jong-il und Enkel von Kim Il-sung, hat dieses und jenes gesagt. Niemals. Das wird nicht erwähnt.
Nordkorea bleibt für viele ein geheimnisvolles Land. Jahrzehntelang abgeschottet vom Rest der Welt, dringt kaum etwas nach außen. Nur wenige ausländische Touristen fahren nach Pyongyang oder Wonsan. 2002 erklärt US-Präsident George W. Bush Nordkorea offiziell zum Schurkenstaat.
Nordkorea ist ein Regime, das mit Raketen- und Massenvernichtungswaffen bewaffnet ist, während seine Bewohner verhungern. Staaten wie diese und ihre Terrorverbündeten erschaffen eine Achse des Bösen, ausgerüstet, um den Weltfrieden zu bedrohen.
2006 wird bekannt, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt und sich nicht an den Sperrvertrag hält. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt ein umfassendes Embargo.
Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Menschen eigentlich sehr dankbar sind, an einer solchen vereinfachten Sicht Nordkoreas festhalten zu können. Die sind halt böse, die sind arm, die verhungern den ganzen Tag. Und es ist ein großes Gefängnis, das ganze Land. Und damit hört man dann auch auf.
Aber in Nordkorea sind längst neue Zeiten angebrochen. Es gibt eine wachsende Mittelschicht. Früher undenkbar in einem Land, in dem Geld keine Rolle spielte. Und in dem der Kollektivismus in der Verfassung steht.
Das ist kein Witz, die haben tatsächlich das Alexandre Dumas-Zitat, einer für alle, alle für einen, ist der Bestandteil der nordkoreanischen Verfassung. Kollektivismus, ganz klar, also der Einzelne ist nur etwas wert, wenn er im Kollektiv seine Rolle erfüllt. Das gilt dort natürlich, ja, klar. Aber für Christen gelten auch die 10 Gebote und sie wissen ganz genau, dass sich da nicht alle dran halten und so ist das in Nordkorea auch. Also wenn man hinfährt und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, die Augen auffällt, dann sieht man Individualismus an allen Ecken. Und am Ende muss man sich die Gesellschaft wirklich vorstellen, wie jedes andere Land auch, im Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Verlässliche sozioökonomische Daten zu Nordkorea gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass rund 4 Millionen Nordkoreaner Mobilfunkverträge abgeschlossen haben.
Aus einer Gesamtbevölkerung von ungefähr 25 Millionen. Und das wäre Pi mal Daumen die Größe dieser neuen Mittelschicht, also Leute, die sich so etwas leisten können.
Kim Jong-un setzt anders als seine Vorgänger auf wirtschaftliche Entwicklung. So will er seine Macht sichern, der Korea-Experte Rüdiger Frank.
Kim Jong-un weiß, dass er mit den bestehenden Sanktionen keine Chance hat, sein Land wirtschaftlich zu entwickeln. Aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen sich sehr, sehr viel erhoffen davon, dass die Sanktionen gelockert werden, weil im Alltag spürt man das schon sehr. Sowohl die Menschen in den unteren Schichten, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, als auch diese neue Mittelschicht. Sie wissen, dass das nur auf dem Wege einer Verbesserung des bilateralen Verhältnisses mit den USA möglich ist. Und von daher sehen sie das mit viel Hoffnung, wenn Kim Jong-un jetzt in diese Richtung aktiv wird und sich mit Donald Trump trifft und versucht, das Sanktionsproblem aus nordkoreanischer Sicht zu lösen.
Der Präsident der Vereinigten Staaten und der Diktator Nordkoreas reichen sich die Hände.
Zwei Staatenlenker, die einander noch nie in die Augen sahen, sondern sich lange aufs Übelste beschimpften. Nunmehr auf Friedenskurs oder gar auf dem Weg in die Geschichtsbücher.
Wenn er sein Land nicht wirtschaftlich entwickelt, wird er nicht gleichziehen können mit den Südkoreanern, auch in 20 Jahren nicht. Und dann wird er keine Chance haben, einen Wiedervereinigungsprozess nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Sodass wir, glaube ich, auch sowas wie eine langfristige Strategie haben, wo diese momentanen Ereignisse, wie wir sie beobachten können, sehr gut hineinpassen.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Proklamation der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. September 1948. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.